Was genau ist eigentlich Resilienz? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen FAYO-Podcast-Folge Health Up Your Life. Mein Name ist Mira. Ich sitze hier mit meinen zwei Freundinnen, die gemeinsam mit mir eine Vision haben. Nämlich wir wollen unter anderem mithilfe dieses Podcasts mehr Gesundheit und Aufklärung in die Welt bringen. Und ja, einige Themen, die vielleicht auf den ersten Blick ein wenig komplex wirken, ein wenig entschlüsseln. Und passend zu dieser Fragestellung, was eigentlich Resilienz ist, ist natürlich die liebe Samira, unsere Expertin in der Runde als Psychologin. Aber nichtsdestotrotz gibt es da ja vielleicht auch, wie mit allen Gesundheitsthemen, auch die ein oder anderen Schnittpunkte zum Thema Ernährung mit der lieben Petra, die natürlich auch wieder hier dabei sitzt, oder auch zum Thema Bewegung und vielleicht auch Achtsamkeit als Überbegriff zum Thema Yoga und Bewegung mit mir. Also, wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören und wir hoffen, wir können ganz viele Fragezeichen in eurem Kopf lösen. Denn, liebe Samira, was ist denn eigentlich Resilienz? Dieses Wort hört man an jeder Ecke, aber was ist das eigentlich?
Ja, hallo erstmal an euch zwei. Also Resilienz sind wir alle. Deswegen können wir alle auch bestimmt was Gutes dazu sagen heute, weil sonst würden wir auch nicht so gut gelaunt hier wahrscheinlich sitzen. Also Resilienz bedeutet eigentlich, dass es die psychische Widerstandsfähigkeit ist, oder auch so unser psychisches Immunsystem, kann man sagen, was uns aus Krisen oder schwierigen Situationen wieder gut gestärkt rausbringen kann, wo wir dann danach nicht so langwierige Folgen haben. Also es hilft uns, Krisensituationen oder Krisenphasen gut durchzustehen, ohne schwere Nachfolgen, ja.
Vielleicht auch dann noch ein bisschen fähiger zu sein, solche Nachwirkungen auszuhalten. Ich kann mich erinnern, dass ich vor 25 Jahren habe ich so eine Supervision gemacht und da ging es darum, bei einem Thema, dass man Kinder nicht immer nur alles wegnehmen sollte an Schwierigkeiten und sie man nicht nur in Sicherheit wiegen sollte, sondern dass die auch schon mitkriegen sollen, dass es durchaus auch Situationen im Leben gibt, die nicht so ganz einfach sind. Und ich weiß noch, dass diese Psychologin damals gesagt hat, dass die Kinder, die am behütendsten aufwachsen, es später im Leben ganz schwer hätten, mit schwierigen Situationen umzugehen. Also das ist das, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, weil ich als Mutter, ich war natürlich immer sehr bemüht, auch meine Kinder behütet aufwachsen zu sehen. Aber ich glaube, das war schon ganz gut, einfach auch das nochmal so von einer anderen Perspektive zu sehen und ihnen eben nicht alles vielleicht nicht sehen zu lassen. Also das war so eine Geschichte.
Oder auch abzunehmen.
Ja, abzunehmen, ja. Sowieso. Mhm. Und vor allen Dingen aber auch, dass sie schon haben wenigstens sehen dürfen. Und das ist auch so für die Patienten, glaube ich, auch ganz wichtig. Also wenn ich daran mich erinnere, wenn Patienten kommen, klar bekommen sie von mir erstmal die Möglichkeit aufgezeigt, was sie tun können in der Situation, wenn sie krank sind. Sie haben Hoffnung. Nichtsdestotrotz ist meistens ja schon eine Diagnose da, mit der sie auch zurechtkommen müssen erstmal. Und ich finde es schon ganz spannend, weil viele Leute werden ja aufgrund von so einer Diagnose plötzlich unglaublich stark und verändern ganz, ganz viel und werden dann auch sogar wieder gesund. Also ich finde es schon, das ist eine Fähigkeit, die wir haben, die ist enorm, glaube ich.
Jetzt natürlich so wie mit allem, dass man die Grundbausteine für ein resilientes Verhalten oder allgemein, um resilient zu sein, ja im Kindesalter erlernt. Also auch da ist wahrscheinlich wieder die Verantwortung der Eltern eine sehr große. Und jetzt vielleicht auch zur nächsten Frage dazu, weil das ist ja dann schon unfair, weil man ja wahrscheinlich durch seine Erziehung oder auch die Art und Weise, wie man aufgewachsen ist, auch entweder das mitbekommen hat, wie das geht, weil die Eltern vielleicht auch gut mit Krisen umgehen oder das geteilt haben und gesehen, da gibt es eine Lösung für, also das ist nicht das Aus. Und dann gibt es natürlich auch Eltern oder auch das Umfeld, wo man dann einfach merkt, oh, das ist immer Schockzustand, immer Krise und es gibt keinen Ausweg und die Welt geht unter. Kann man denn als Heranwachsender oder auch als Erwachsener das noch wieder lernen oder?
Ja, total. Und das ist das Schöne auch bei der Resilienz, dass egal in welchem Alter man sich befindet, man kann das immer wieder lernen. Und es gibt Phasen, wo sich die Resilienz auch wieder abbauen kann, gerade wenn man auch eine schwierige Phase hat. Aber man kann es dann aktiv wieder so aufbauen, dass man aus dieser Phase dann eben auch gestärkt herausgehen kann. Und wie du es beschrieben hast, manche Kinder werden eben auch in Umstände hineingeboren, wo es eben nicht so einfach ist. Und da gibt es ganz, also sehr, sehr viele Studien dazu, auch aus Waisenhäusern und obdachlosen Kindern, die zeigen, dass es gar nicht immer nur um die Umstände geht, also diese Umweltfaktoren, sondern es geht eigentlich bei resilienten Menschen darum, ob sie in diesen schwierigen Phasen eine Bezugsperson hatten, die sie gestärkt hat. Also gerade auch bei Kindern, die auch zum Beispiel Gewalt oder Missbrauch erfahren, wenn es eine andere Person gab, vielleicht die Großeltern oder auch ein Teil der Großeltern oder vielleicht in der Schule ein Lehrer oder ein Elternteil von Freunden, wie auch immer, die dem Kind zuhören konnten, dem Kind Liebe schenken konnten, auf die Bedürfnisse eingehen konnten, dann kann das schon ausreichen, dass dieses Kind eben nicht auf die schiefe Bahn gerät, sondern wirklich auch später erfolgreich und ein glückliches Leben führen kann, ohne auch vielleicht irgendwelche,
Da stellt sich mir doch gleich die Frage, wie sieht es denn aus, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind in einer Missbrauchssituation groß wird? Und die Großeltern sind da und sind sehr liebevoll mit dem Kind, aber haben keine Ahnung, dass es da in der Basisfamilie sowas gibt. Ist es ausreichend, wenn die Großeltern dieses Kind lieben, oder ist es notwendig, über dieses Thema zu sprechen?
Naja, die Frage, über welche Zeitperiode wir da sprechen. Also in der Kindheitsphase, was heißt ausreichend, dass die Großeltern da sind? Ich denke, das ist dann für das Kind ganz, ganz wichtig und gewinnbringend und langfristig auch Resilienz bringt, dass da dann Großeltern da sind. Die Großeltern ersetzen dann natürlich nicht die Eltern oder auch machen den Missbrauch gut, der geschieht. Ne? Also das nicht. Also das levelt es jetzt nicht aus. Das Kind hat aber die Chance, dadurch, dass es vielleicht eine wichtige Bezugsperson gibt, dass es Resilienz aufbauen kann, um dann später mit dieser Missbrauchsgeschichte besser umgehen zu können.
Perfekt, das habe ich eigentlich gemeint, ob das dann, genau. Weil je nachdem, in welchem Alter sie sind und in welcher Struktur sie auch groß geworden sind, können ja nicht unbedingt das benennen, also die Betroffenen, und wissen auch gar nicht, was ihnen da auch geschieht. Ne? Deswegen war meine Frage, ist es einfach gut, dass es jemanden gibt, der einem behütet in die Arme nimmt und einfach auch da ist, und könnte es dann ein Grund dafür sein, einfach das später mit einem anderen, mit einer anderen Kraft das zu bewältigen als ohne. Mhm. Und das finde ich ja doch schon mal ziemlich gut. Also so kann, also auch wenn wir irgendwelche Dinge nicht wissen, was dem anderen widerfahren ist, alleine durch uns, dass wir liebevoll mit anderen Menschen umgehen, können wir ihnen schon Kraft geben, Situationen, die nicht gut waren, zu verarbeiten und dann dadurch auch wieder stärker zu werden, weil es gibt ja diese Erfahrungen auch in den Studien, dass je schlimmer auch eine Situation sein kann, umso stärker werden diese Menschen mit zunehmendem Alter. Das finde ich ja auch, also wenn ich mir überlege, so in dieser ganzen Traumatherapie und die Menschen, die eben sich solcher Therapie unterziehen, weil sie in Kriegsgebieten waren oder sowas. Das ist ja schon unglaublich, was Menschen aushalten. Ich finde sowieso unglaublich, was Menschen teilweise aushalten.
Könnten sie nicht ohne Resilienz sein.
Ja. Also auch wenn ich mir überlege, dass jemand ganz viele Familienmitglieder verliert bei einem Autounfall und dann daraus tatsächlich noch Kraft schöpft, weiterzuleben und dann auch noch daraus dann Menschen was anderes zu, noch was zu schenken davon. Das hat mich immer unglaublich fasziniert, dass es sowas gibt. Und das ist das, was man als Resilienz dann auch bezeichnet. Genau. Ne?
Ja. Jetzt hattest du vorher, Samira, ja auch beschrieben, dass man dann in Anführungsstrichen auf die schiefe Bahn gerät. Mhm. Und vielleicht sollte man noch mal so ein bisschen zusammenfassen, wie man das eigentlich merken kann, dass man eben nicht resilient ist oder dass man in seinem Umfeld vielleicht auch Menschen beobachtet, die in bestimmten Situationen dann eben sehr gestresst oder eben ja fast ohnmächtig wirken, mhm, weil sie der Situation nicht gewachsen sind. Und vielleicht auch aktuell oder auch in den letzten 3 Monaten gab es ja sicherlich durch die Corona-Krise oder auch dieses unerwartete, ja, große, ja, Ereignis sicher ganz viele Konfrontationen mit diesem Thema, weswegen das Thema Resilienz wahrscheinlich auch oft gegoogelt wird zurzeit, also was das eigentlich bedeutet. Mhm. Also wie äußert sich eine nicht resiliente Person?
Mhm. Vielleicht, um das zu erklären, was Resilienz eigentlich bedeutet, weil es eigentlich ein physikalischer Begriff und das bedeutet eigentlich so dieses Zurückprallen oder wieder Aufprallen von einer Materie. Also zum Beispiel, wenn wir eine physikalische Materie haben und die werfen wir hoch und die kommt zurück und die hat sich nicht verändert, also dieses Widerstandsfähige, also quasi unkaputtbar sozusagen. Und es trifft auf den Menschen nicht ganz so zu, weil wir werden ja trotzdem geprägt durch diese ganzen Ereignisse über unser ganzes Leben hinweg. Und so dieser Vergleich zum Stehaufmännchen, das passt eigentlich auch nicht so ganz, weil das bedeutet, dass man auch die Einwirkung dieser Extremsituation gar nicht so spüren würde. Also es ist nicht einfach nur, es passiert was, wir fallen um und wir rechnen uns wieder auf, wir machen so weiter, als ob nichts gewesen wäre. Man kann das ganz schön vergleichen, also René Treder ist auch ein bekannter Psychologe, der hat das Beispiel gebracht mit einem Luftballon, den man aufpustet und wenn man so ein bisschen Luft rauslässt oder ganz viel Luft rauslässt, dann verändert der sich in seiner
Form
und Haptik. Und wenn man die Luft ganz rausnimmt, dann ist er ja auch so ein bisschen wabbelig vielleicht, ja, aber man kann ihn auch wieder aufpusten. Und das passt eigentlich ganz schön, weil du siehst, wie flexibel so ein Luftballon sein kann, ja, also zu viel aufpusten ist auch nicht gut, aber es ist immer so das Mittelmaß, was es so ein bisschen in der Waage hält. Und jemand, der nicht resilient ist, der ist wenig flexibel. Der kann mit Stresssituationen nicht gut umgehen, der ist vielleicht schnell aufbrausend, wird vielleicht auch aggressiv, hat extreme Verhaltensauffälligkeiten. Das kann in verschiedene Richtungen gehen, dass man sich entweder sehr zurückzieht und sich einmümmelt und eher auch Konflikte vermeidet. Oder es kann sein, dass man vielleicht Konflikte auch vermeidet, aber eher die Auseinandersetzung und so sein Ding auf jeden Fall durchbringen muss, weil sonst bedeutet es, man hat die Kontrolle nicht mehr und irgendwie mit extremen Emotionen versucht, die Kontrolle zu haben, alles zusammenzuhalten. Also alle möglichen extremen Verhaltensauffälligkeiten kann ein Zeichen für wenige Resilienz sein zum Beispiel. Oder auch, dass man Dinge nicht akzeptieren möchte, dass man Veränderungen nicht akzeptieren möchte und da sehr starr ist, so in seiner Wahrnehmung und auch in seiner Handlungsfähigkeit.
Meine Oma war, glaube ich, so am Ende. Also bevor sie gestorben ist, da war sie auch so, also es musste alles so sein, wie sie es wollte, wie sie sich vorgestellt hat. Und es durfte nicht davon abweichen, sonst wurde sie ganz böse. Mhm. Und sie war auch gar nicht flexibel daran, was zu ändern. Also es gab auch keinen Kompromiss, sodass man sich irgendwo in der Mitte getroffen hätte. Mhm. Könnte man sagen, dass das bei älteren Menschen dann eher so ist? Ich weiß nicht.
Gute Frage. Ich glaube, ältere Menschen haben auch einfach schon echt ziemlich viel erlebt, dass sie vielleicht nicht mehr so sein möchten. Aber ich glaube, ja, da gibt es wahrscheinlich viele verschiedene Formen. Ich denke auch so Ereignisse wie Krieg und oder vielleicht sogar mehrere Kriege, je nachdem, welche Generation man war, und auch die Flüchtlingsbewegung, ja, das sind ja alles Ereignisse, die Menschen und Völker mitgemacht haben, die so prägend sind. Und man sieht auch, dass gerade Menschen, die auch solche schlimmen Traumata erlebt haben, dass die wahnsinnig resilient sind, weil die sich halt zusammen haben. Also die bilden neue Ökosysteme auch in den Flüchtlingslagern, ja, weil sie sich halt gegenseitig unterstützen und es schaffen an Krisen wie, sie mussten ihr Heimatland verlassen, weil da Krieg einfach war. Also das kann man sich ja kaum vorstellen. Diese Menschen flüchten ja nicht, weil sie Langeweile haben, so, ja. Dass die es trotzdem schaffen, durch den Zusammenhalt einen Optimismus teilweise zu entwickeln, der sie so stärkt, dass sie daran halt nicht zerbrechen, an diesen Traumata.
Also das Thema Zugehörigkeit ist wahrscheinlich ganz groß in dem Zusammenhang.
Ja, auf jeden Fall.
Also nicht nur die Bezugsperson mit negativen Erlebnissen in der Kindheit, in der Jugend oder im Erwachsenensein, sondern dass da einfach, dass man das Gefühl hat, nicht alleine zu sein. Mhm. Ich glaube, das gibt einem, das wäre schon mal so der erste Schritt auch in seiner Selbstreflexion, dass man so sieht, okay, ich kann mir aber Hilfe holen so und ich bin nicht alleine mit dem Problem, sondern ja, da sind andere.
Ja.
Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, wo man auch in der Selbstreflexion einfach schauen kann, okay, relativiert das Ganze schon wieder so ein kleines Stückchen. Mhm. Und dann vielleicht auch, gerade weil ich jetzt natürlich auch an den Part der Bewegung oder Yoga denke, das ist ja einfach auch schon mal eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, achtsamer mit sich zu sein, mit seinem Stresslevel oder auch mit seinen Emotionen. Weil man kann sich ja durchaus darüber bewusst sein, dass man da eher dazu neigt, ja, alles schwarz zu sehen oder keinen Ausweg zu sehen, aber dass man vielleicht auch über die Bewegung und das Zur-Ruhe-Bringen des Geistes da wieder andere Perspektiven sieht, weil man sich erstmal wieder beruhigt und der Fokus wieder woanders ist.
Also ja, auf jeden Fall. Sport und Yoga sowieso ist ja auch ein ganz schönes Ventil für Stressabbau und bringt einen ja so schön zur Ruhe, dass man da auch wieder mit sich selbst erstmal wieder einchecken kann und so mal einen Status quo aufzunehmen, wo bin ich gerade und ja, wie steht es eigentlich gerade um meine innere Widerstandsfähigkeit, mein inneres Immunsystem, vielleicht sollte man was dran machen oder ja, es lohnt sich sowieso immer was daran zu machen.
Sich gut zu fühlen und von innen zu stärken hat natürlich auch wieder eine schöne Verbindung zur Ernährung, finde ich. Also wenn man sich gut fühlt und sich gut ernährt, dann hat man ja auch wieder eine ganz andere Basis, um darauf aufzubauen.
Ja, also dieser Begriff Widerstandsfähigkeit, der gefällt mir natürlich da in dem Zusammenhang auch sehr gut, weil wenn du natürlich durch einen gesunden Lebensstil, also sprich auch aufgrund einer gesunden Ernährung dich stärkst, dann bist du ganz klar viel widerstandsfähiger, als wenn du jetzt das weiß ich, dich den ganzen Tag bestückst mit Junkfood, ne? Das ist ein Riesenunterschied. Und von daher hat es natürlich auch was damit zu tun, also wie wir insgesamt mit uns umgehen. Und was ich mich jetzt frage, wie sieht es denn aus jetzt in dieser Zeit? Es ist ja immer noch ganz viel Ungewisses, ne? Ungewissheit, wie geht's weiter? Kommt vielleicht nochmal eine zweite Welle? Ja, erwischt es mich vielleicht doch oder im Umfeld? Wie ist es da? Was hat es damit mit resilient sein auf sich? Was können wir denn da tun, damit wir damit gut umgehen in Zukunft?
Ja, ganz viel, Gott sei Dank. Ja,
Gott sei Dank.
Das ist das Schöne, ja.
Dann her damit.
Selbst, also jeder Einzelne für sich kann ganz, ganz viel tun, also wirklich selbstwirksam zu sein. So,
das viele ist, Luftballons aufblasen.
Viele Luftballons auch, genau. Lungentraining ist, glaube ich, auch gut, also gegen Corona vielleicht. Ja, Luftballons aufblasen. Also vor allem der erste Schritt ist, immer auch zu akzeptieren, in welcher Situation befinde ich mich gerade. Ne? Also weg aus
dem. Wir machen jetzt selbst Hilfe zur Selbsthilfe.
Hilfe, genau.
Genau,
Hilfe
könnt ihr sofort umsetzen.
Selbsthilfe also. Zur Selbsthilfe.
Genau. Ja, Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja,
okay.
Auf jeden Fall. Also so wirklich
Situation akzeptieren.
Akzeptieren, wo befinden wir uns gerade jetzt? Mhm. Und was kann ich für mich jetzt tun, um aus einer Situation herauszukommen. So, das ist schon super resilient. Also Verantwortung zu übernehmen, bewusst aus der Opferrolle rauszugehen und seine Selbstwirksamkeit wirklich mal anzuknipsen.
Ja, und das finde ich was ganz Wichtiges, was du gerade sagst, weil ich weiß nicht, was hier passiert, aber im Moment finden sich ja ganz viele Leute in der Opferrolle wieder, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen.
Ja, und Menschen bleiben halt auch sehr gerne in der Opferrolle. Mhm. Ich habe das auch bei dir in der Praxis mit meinen Patienten und deinen Patienten auch ganz häufig, dass ich denen dann erstmal beibringen darf, okay, ich weiß, das ist ihre Komfortzone und ich weiß, die ist für sie auch gerade nicht komfortabel, weil sonst würden sie nicht gegenüber von mir sitzen. Aber man muss sich schon auch da rausbewegen, damit sich was verändern kann. So. Und die Komfortzone ist auch wichtig, um sich auch mal wieder zu regenerieren und sich mal zurückzuziehen. Und dann darf man auch da drin ein bisschen verweilen. Aber viele versinken auch ganz gerne in diesem Sumpf und können sich da nicht so gut raus strampeln von alleine sozusagen. Ja, deswegen kommen sie dann auch irgendwie zu mir oder auch zu anderen Therapeuten so. Und das muss man wirklich akzeptieren, dass diese Komfortzone halt auch selbst gesteckt ist. So, diese Grenze.
Den Zaun kann man öffnen.
Genau, den kann man öffnen, da kann man durchgehen und dann kann man die auch erweitern. So. Und deswegen ist die Opferrolle, das bedeutet nicht, dass man zum Opfer gemacht wurde, sondern dass man sich selbst zum Opfer macht. Und das klingt dann ein bisschen hart. Aber es ist leider so.
Und es ist so typisch dieses, alles ist schlecht und nur und mir und warum dazu. Ich und das ist alles nur mir passiert und überhaupt, mir geht's
und
ja gar
keine Frage,
nicht.
Da sind ganz, ganz viele Dinge dabei, wo ich auch sage, okay, sorry und das ist wirklich scheiße teilweise oder es ist schlimm und es ist eine Katastrophe. Aber jetzt ändern wir was.
Das Leben findet jetzt gerade statt und nicht in den vergangenen Dingen und auch nicht so weit in der Zukunft.
Das heißt, die Nummer zwei ist, raus aus der Komfortzone und dann wirklich, sehen, was kann ich verändern.
Genau.
Und in dem Moment übernehme ich Verantwortung, weil Opfer zu sein heißt ja, sich sehr zu bedauern. Und wenn man sich bedauert, dann hat man natürlich überhaupt keinen Grund, irgendwie was zu unternehmen. Also das ist der zweite Punkt.
Genau.
Wie geht's weiter? Jetzt haben wir die Komfortzone überwunden.
Genau. Und dann ist es natürlich schön, wenn man auch mit einem positiven, optimistischen Blick an die ganze neue Sache drangeht.
Wie kriegt man den, wenn man den nicht hat? Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, dass sie eigentlich immer so düster gucken.
Genau. Also achso, Blick Büste. Blick im Sinne von wie blickt man, aber auch der Blick in die Zukunft. Also Optimismus hilft ganz, ganz stark auch resilient zu sein oder fördert eben die Resilienz. Und da kann man sich einfach die Frage stellen, okay, wer möchte ich heute sein? Möchte ich ein Mensch sein, der optimistisch ist? Oder möchte ich ein Mensch sein, der pessimistisch ist? Und da kommt man nämlich zur Verantwortungsübernahme, dass man diese Entscheidung treffen darf.
Ja,
möchte ich heute gut gelaunt sein? Wer möchte ich sein? Möchte ich ein Mensch sein, der die ganze Zeit nur grimmig schaut
und
entsprechend
ist
auch wirkt auf seine Außenwelt und entsprechend das anzieht? Oder möchte ich ein Mensch sein, der zumindest einen optimistischen Blick hat und optimistisch in die Zukunft blicken kann, um auch wieder was Positives anzuziehen?
Ja, das vor allem, vielleicht muss man auch gar nicht immer so viel in die Zukunft blicken. Also vielleicht kann man sich ja auch, wenn man sich diese Frage stellt, wer möchte ich heute sein oder auch diese Woche oder je nachdem, wann man so seinen Check-in hat, vielleicht sonntags abends, kann man sich das ja auch einfach mal vornehmen und sagen, also nächste Woche möchte ich gerne einfach super optimistisch sein und ich lasse mich nicht verängstigen und ich lasse mich auch nicht davon abbringen. Und man kann ja dann immer abends nochmal so ein bisschen reflektieren und gucken, hat man das geschafft? Was kann ich morgen vielleicht besser machen, dass es mich nicht wieder runterzieht? Aber sich zu weit in die Zukunft festzulegen, finde ich auch immer schwierig, weil ja, wir wissen es halt einfach nicht. Und für manche Menschen ist diese Ungewissheit ja auch schon wieder so ein Trigger für Unzufriedenheit, weil man sich dann darüber ja auch wieder verrückt machen kann. Und man kann die Zukunft kaum abwarten und man visualisiert sich die schönsten oder die schrecklichsten Sachen da rein. Mhm. Und die Dinge, die kommen einfach, wie sie kommen. Und es ist auch gut so. Und es wird eine Lösung geben. Und man kann einfach schauen, ich treffe heute die Entscheidung und ich mache etwas für mein Immunsystem. Wenn man sich jetzt beispielsweise von Corona bedroht fühlt und Angst vor diesem Virus hat oder überhaupt vor Krankheiten, dass man sich dann einfach klar macht, hey,
Ich kann doch was dagegen, ja. Also ich kann doch was dafür tun, mhm. und das schützt mich. Hey, und das ist gerade das, was ich machen kann. Also habe ich doch alles gegeben, was ich kann. Das kann mir doch gar nichts passieren. Und das ist, glaube ich, auch immer eine schöne Gedankenspirale, dass man dann auch wirklich merkt, was kann ich denn selbst tun? Ah, stimmt, ich kann ja wirklich was machen.
Ja, auf jeden Fall.
Und das stärkt dann die Resilienz?
Genau.
Das stärkt dann bist die Resilienz. Du resilient.
Genau. Also es gibt, als ich so den Bluttest für die Resilienz, dass man irgendwie direkt das Ergebnis hat, dass der Wert jetzt besser ist wie vorher. Es gibt natürlich andere psychologische Tests, die man machen kann. Also da gibt es psychologische Fragebögen, die kann man ausfüllen und da so einen Check zu machen. Aber an für sich kann man auch immer wieder mit sich selbst, sich zu sich selbst besinnen, in Form auch einer Meditation, um zu schauen, wie bin ich denn gerade drauf, was geht in meinem Körper eigentlich so vor, wie sind meine Gedanken gerade, sind die positiv, sind die negativ, grübel ich viel, bin ich auch in so einem Stress gerade gefangen, in so einem Automatismus und komme da irgendwie nicht raus und das ist vielleicht auch ein bisschen für jeden Einzelnen wahrer als dann auch so ein Test.
Ja. Könnte man also insgesamt sagen, dass es ein Ziel von jedem Menschen sein sollte, möglichst resilient zu sein, nicht nur für sich selbst, sondern natürlich auch für alle anderen, ne? Mhm. Weil wir müssen uns natürlich auch bewusst machen, dass unsere Handlungen oder unsere Gedanken oder Vibes, die wir aussenden, dass es natürlich auch immer andere trifft. Mhm. Also wenn du dann einfach in so einem Ding gefangen bist, in so einer Negativspirale oder in was auch immer, denk einfach auch immer bitte an die anderen. So, es geht nicht nur um dich, das ist nicht deine Bühne, sondern schau einfach, dass du auch für die anderen da bist und dass du dich nicht verkriechst oder dass du jetzt versuchst, alle anderen auch ängstlich zu machen, um nicht mehr alleine zu sein, sondern schau einfach mal, wie du dich verhältst und versuch auch für andere Menschen in deinem Umfeld was Positives darzustellen und nicht was Negatives. Und ich glaube, wenn jeder Mensch einfach ein bisschen resilienter wäre oder zumindest, sagen wir mal, häufiger darüber nachdenken würde, was man vielleicht selbst noch ein bisschen besser machen könnte, weil wir können ja alle täglich ganz viele Sachen besser machen. Und es geht auch nicht darum, dass man perfekt ist, weil nobody's perfect, aber dass man sich einfach vornimmt, so ein bisschen darauf zu achten. Und ich glaube, wenn das jeder tun würde, dann wäre diese Gesellschaft oder auch das Zusammenleben auch ein ganz anderes.
Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir anfangen, selbst Verantwortung zu übernehmen, dass wir uns Gutes tun, dass wir hingucken. Denn in dem Moment, wo wir Gutes tun, tun wir ein ganz klar für andere auch Gutes. Es ist quasi wie ein positives Anstecken. Und ich denke, wenn wir resilienter sind, dann geben wir ein Stück dieser Resilienz auch an andere ab durch unser Sein. Und das ist doch richtig gut. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, völlig richtig, was du eben gesagt hast, Mira, und auch was du gesagt hast, Samira. Also das ist, eigentlich ist es sehr, sehr einfach, wenn wir gut zu uns sind, sind wir gut zu allen anderen, sind wir gut zu dieser Erde.
Leider sind nur so viele Menschen nicht so gut zu sich selbst.
Ich weiß, aber vielleicht, weil sie auch gar nicht wissen, dass man das sein kann, weil sie vielleicht ganz komische Glaubenssätze mit sich rumtragen oder so. Ja. Deswegen finde ich ja auch, dass jeder durchaus mal so 1-2 Sitzungen Therapie bei dir zum Beispiel, dass einem das nur gut tun kann, weil solche alten Glaubenssätze hochholen und die sich ansehen und gucken, warum einiges nicht funktioniert. Ich glaube, das kann nur gut sein für jeden. Aber okay, es gibt halt nun mal wie viele Milliarden Menschen auf dieser Welt? Über sieben Milliarden, und genau. Jeder hat was für, also hat seinen Rucksack mit rumzuschleppen, aber trotzdem, zumindest wir haben für euch, die ihr da draußen zuhört, auf jeden Fall, glaube ich, ein Stück weit die Möglichkeit gegeben, euch aufzuzeigen, wie ihr was von diesem Rucksack lernen könnt und was ihr für eure Resilienz tun könnt und auch ein Stück weit dann weitergeben könnt.
Mhm. Vielleicht auch an alle Zuhörer, die uns vielleicht sogar regelmäßig zuhören. Das freut uns natürlich total. Und du würdest uns total damit helfen, wenn du uns unterstützt, diesen Podcast zu verbreiten. Und vielleicht denkst du ja jetzt auch an eine bestimmte Person gerade oder auch an mehrere Freunde und Bekannte, vielleicht auch jemand aus der Familie, der dieses Wort Resilienz vielleicht noch gar nicht kennt. Und es wäre einfach super toll, wenn du uns dabei unterstützt, ein bisschen Aufklärung in die Welt zu bringen. Also teile unseren Podcast und wenn du noch Fragen dazu hast, dann findest du natürlich passend zu dieser Folge wie immer einen Post @fajoofficial bei Instagram und dort kannst du uns natürlich auch direkt fragen, wenn dir jetzt noch was im Kopf rumschwirrt.
Genau, und ich denke, zu dem Thema gibt es auch mit Sicherheit noch ganz, 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 ganz viel mehr zu sagen. Es gibt mittlerweile auch so viele Bücher, die sich damit beschäftigen. Das ist ja auch so ein bisschen ein Modewort schon geworden in den letzten Jahren. Ich zum Beispiel im Studium hatte das da noch gar nicht, dieses Wort. Also das ist auch eine Forschung, die hat in den 50er Jahren angefangen und ist erst in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren so richtig aufgebrannt. Und da wird noch ganz, ganz viel kommen und das ist ganz spannend und man kann sich da aber auf jeden Fall noch ein bisschen reinfuchsen. Das schadet auf jeden Fall nicht, weil es geht ja eben auch um das Selbsttun. Also wenn es dich interessiert, kannst du uns entweder gerne noch Fragen stellen, die wir dann beantworten bei Instagram oder du schaust mal vielleicht nach einem guten Buch. Ich kann dir gerne auch eins verlinken in den Shownotes, was ich sehr gerne gelesen habe zu dem Thema. Und ja, ich denke,
am Ende reden hilft.
Reden hilft sowieso. Immer.
Deswegen quatschen wir auch super gerne, super oft. Es kommt ja jede Woche eine neue Folge raus und deswegen freuen wir uns von Herzen, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Jetzt habe ich die Samira so unterbrochen.
Kein
Problem. Wolltest du noch was sagen?
Punkt.
Punkt.
Ich wollte nur sagen, eigentlich hat jeder von uns die Möglichkeit, in sich tragend resilient zu sein, resilienter zu werden und damit einfach dieses Leben so leben zu können, wie es ist, nämlich in dieser wunderschönen Art und Weise, die dann auch zur Verfügung stehen könnte, ja.
Auf jeden Fall. Ein wichtiger Faktor ist übrigens auch noch Humor. Also vielleicht
kann man den eigentlich lernen?
Ob man Humor lernen kann? Ja. Boah, das ist eine sehr interessante Frage.
Ich weiß es nicht.
Weil Menschen, die nicht lustig sind, können die das lernen?
Oh Gott.
Naja, ich meine, Humor ist halt auch sehr ist halt auch sehr subjektiv, ne? Also wissen wir ja. Also,
ja, das stimmt.
Und vielleicht haben die Menschen, die nicht so viel lachen, entweder noch, also leider nicht so viele Gründe in ihrem Leben, wo sie vielleicht auch schon gelacht haben und Situationen erlebt, wo sie gelacht haben, es kann natürlich sein. Aber vielleicht haben sie auch ihren Humor noch nicht gefunden.
Ja, dann macht es doch bestimmt auch Spaß, danach zu gucken, ob er nicht doch irgendwo verborgen ist, oder?
Das ja, da muss ich mal jetzt das dazu nachlesen.
Vielleicht ein neues Thema, oder?
Neues Thema.
Humor. Alles klar.
Wir verquatschen uns schon wieder. Aber so ist das eben. Reden hilft und auch diese Folge hat wieder total viel Spaß gemacht, weil wir natürlich auch nicht nur unsere Erkenntnisse teilen, sondern auch immer ganz viel lernen, während wir miteinander sprechen. Also, bis zum nächsten Mal und wir freuen uns auf dich. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.